Dank Glauben den Lebenslauf vollenden. Ja, ich denke, schon mal gut, wenn man weiß, wo eine Ursache liegt, die uns hilft, den Lebenslauf zu vollenden, erfolgreich zu vollenden. Aber da kommt natürlich die Frage auf, was ist eigentlich Glauben? Was versteht ihr unter Glauben? Traut sich einer oder zweimal so laut reinzurufen? Bisschen Interaktion. Nochmal lauter bitte. Oh ja. Gut, und ihr habt euch sicherlich noch viel mehr dabei gedacht. In meinem Kopf laut gedacht. Und ich werde euch normalerweise nicht mit vielen hebräischen und griechischen Worten bekannt machen, sondern euch gleich die jeweilige Übersetzung vorstellen. Eine der wenigen Ausnahmen ist das Wort Pistis. Dieses griechische Wort werde ich immer wieder gebrauchen und deshalb stelle ich es euch hier auch so direkt vor. Denn dieses Wort ist absolut zentral für uns Christen. Ich habe euch da ein Schaubild mitgebracht. Und ja, wenn wir an Glauben denken, dann ist das in unserem deutschen Sprachgebrauch so drin, als wir halten etwas für wahr, was wir nicht sehen, aber wir wissen es nicht ganz genau. Da ist Hoffnung, da kann auch stärkerer Glauben sein, aber so absolute Gewissheit ist meistens aus unserem deutschen Sprachgebrauch, aus dem Wort Glauben, nicht zu ziehen. Dann sagen wir, ja, ich glaube schon, dass mein Nachbar jetzt gerade im Urlaub ist. Aber man hört da raus, aber sicher weiß ich es nicht. Und das ist im Griechischen ganz anders. Und das macht uns vielleicht auch manchmal Schwierigkeiten zu verstehen, was Glauben eigentlich ist. Und in diesem Pfeildiagramm möchte ich es euch mal gerne demonstrieren. Also dieses Wort Pistis, dieses griechische Wort, hat eine große Bedeutungsbandbreite. Da steckt also Verschiedenes mit. Wir können dieses Wort Pistis nicht mit einem einzigen deutschen Wort übersetzen. Und das wird auch in der Bibel nicht gemacht. An verschiedenen Stellen wird da unterschiedlich übersetzt. Und ich will euch mal mithand dieses Falldiagramms demonstrieren, was da alles drin steckt. Da steckt Glauben drin. Ja? Also im Glauben annehmen, was wir noch nicht sehen und dergleichen. Aber da steckt auch, und damit können wir oftmals viel mehr anfangen, Vertrauen drin, jemanden vertrauen, Gott vertrauen, einer Zusage, die er gemacht hat, Vertrauen. Da steckt auch Treue interessanterweise drin. Also, wenn Gott dir was sagt, dann kannst du dem treu nachfolgen oder wenn es, das ist eine Antwort auf eine Zusage Gottes, treu darauf zu reagieren, gehorsam darauf zu reagieren. Auch das steckt in dem Wort Pistis drin. Also selbst in der Frucht des Geistes, wo eine Frucht Treue ist, ist genau dieses Wort Pistis drin, was wir als erstes als das Wort Glauben im Deutschen kennen, aber was eben diese Bedeutungsbandbreite hat. Und deshalb, wenn ihr mal jetzt mal wieder die Bibel heute, morgen und so liest und ihr stoßt auf das Wort Glauben im Griechischen, dann denkt ihr, oh, schau mal, da kann ich eigentlich vier starke Bedeutungen damit vereinen. Und das ist ganz gut. Also das wird uns auch jetzt im späteren Verlauf der Predigt helfen, zu verstehen, auf was es im Glauben ankommt oder was der Glaube tatsächlich eigentlich ist. Ja. Auf jeden Fall und zweifellos beschreibt das Wort Pistis in der Bibel oft eine tiefe persönliche Glaubensbeziehung zu Gott, die Treue, Gehorsam und auch Vertrauen mit einschließt. Nicht, dass es immer zu 100% da ist, nicht, dass wir nicht mal stolpern oder so, aber das ist ein Kennzeichen von Glauben. Ja, Menschen waren in ihrem persönlichen Glaubensleben oftmals Gott hingegeben. Oftmals auch zu Anfang. Also ganz feurig im Glauben. Das kennt man vielleicht auch so aus seinem persönlichen Umfeld. Aber nicht alle blieben es bis zum Ende ihres Lebens. Nicht alle finishten, wie man so englisch-deutsch sagt, oder nicht alle vollendeten stark. Es gibt mindestens drei Arten zu finishen, zu enden. Das eine ist schlecht. Das zweite ist so lala. Und das dritte ist gut. Jetzt will ich euch da mal ein paar Beispiele vor Augen führen, wo man das in der Bibel sehen kann. Ja? Zum Beispiel schlecht abgeschlossen. Ja? Trotz Begabung, trotz starker Berufung und trotz Gottes Beistand haben zum Beispiel Gideon, ja, und auch der berühmte König Salomo. Gideon hat sich nach einem wundervollen Sieg gegen das Heer der Midianiter viel von deren geplünderten Goldschmuck von seinen Soldaten geben lassen. Daraus hat er dann ein Götzenbild machen lassen und damit das Volk Israel verführt. Und das, obwohl kurze Zeit zuvor, dank Gottes allmächtigen Eingreifen, er mit nur 300 Mann ein Heer von 135.000 Mann geschlagen hat. Nachzulesen in Richter 7 bis 8. Und er hat trotz all der vielen Gotteszeichen, die er vor der Schlacht zur Ermutigung bekommen hat, unfassbar schlecht abgeschlossen. Also mag kaum glauben. Er hat so viele Wunder erlebt und wendet sich am Ende seines Lebens doch von Gott ab. Ähnlich katastrophal hat König Salomo abgeschlossen. Und dies, obwohl er gleich zweimal Gott persönlich begegnet ist und dieser ihn mit Reichtum, einem langen Leben und enormer Weisheit gesegnet hat. 1. Könige 5, die Verse 9 bis 11. Und Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und Weite des Herzens wie der Sand am Ufer des Meeres. Kolossal groß. Die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne, aller Menschen des Ostens und als alle Weisheit der Hochkultur Ägyptens. Und er war weiser als alle Menschen. Es ist kein Zufall, dass die Sprüche, das Hohelied, das Buch Prediger von ihm ist. Aber Salomo hat am Ende leider mehr seinen vielen Frauen und Bündnissen vertraut, die er durch Heiraten mit anderen Königreichen und Reichen geschlossen hat, als Gott. Ich will es euch einfach mal vorlesen, ohne dass ich es groß auslegen werde. Ich denke, das Bibelwort spricht da für sich. 1. Könige 11, die Verse 1 bis 12. Der König Salomo aber liebte viele ausländische Frauen, und zwar neben der Tochter des Pharao, moabitische, ammonitische, edomitische, sedonitische, hethitische, von den Nationen, von denen der Herr zu den Söhnen Israel gesagt hatte, ihr sollt nicht zu ihnen eingehen und sie sollen nicht zu euch eingehen. Fürwahr, sie würden euer Herz ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe und er hatte 700 vornehme Frauen und 300 Nebenfrauen, und seine Frauen neigten sein Herz. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Und Salomo folgte der Astarte nach, der Göttin der Sidonier und dem Milkom, dem Scheusal der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und er folgte dem Herrn nicht so treu nach wie sein Vater David. Damals baute Salomo eine Höhe für Chemosh, das Scheusal der Moabiter, auf dem Berg, der Jerusalem gegenüberliegt, und für Moloch, das Scheusal der Ammoniter. Ebenso machte er es für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern Räucheropfer und Schlachtopfer darbrachten. Da wurde der Herr zornig über Salomo, weil er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm in dieser Sache geboten hatte, nicht anderen Göttern nachzufolgen. Aber er hatte nicht beachtet, was der Herr ihm geboten hatte. Da sprach der Herr zu Salomo: Weil dir dies bewusst war und du meinen Bund nicht beachtet hast und meine Ordnung, die ich dir geboten habe, werde ich das Königreich ganz bestimmt von dir wegreißen und es deinem Knecht von dir geben. Jetzt noch Vers 12. Doch in deinen Tagen will ich es nicht tun, um deines Vaters David wegen, sondern aus der Hand deines Sohnes werde ich es reißen. Also ein ganz furchtbares Erbe, was Salomo da auch seinem Sohn hinterlässt. Sein Königreich steht, bevor es angefangen hat, schon vor dem Scheitern. Der Sohn Rehabiam, der folgt dann auch Gott nicht nach und das Königtum wird ihm größtenteils entrissen. Ich habe euch ein Foto mitgebracht von König Salomo im Ballsaal mit ganz vielen Frauen. Und ja, wir lesen, er hing diesen Frauen an mit Liebe und sie haben sein Herz geneigt zu anderen Göttern hin, von Gott weg. Und das ist schon ein krasses Ende. Nach all den Gaben, die Gott König Salomo geschenkt hat. Und das gibt es heute auch noch. Es gibt immer wieder unterschiedlichste Leute, die Gott mit unglaublich viel beschenkt hat, unglaublich viel anvertraut hat und die sich trotzdem willentlich von ihm abkehren. In dem Text, den wir gerade gelesen haben, heißt es, dass er das wissentlich gemacht hat. Ich weiß zum Beispiel aus dem Stegreif mindestens von 3 Pastoren, die ihren Dienst bzw. ihre Nachfolge für eine fremde Frau aufgegeben haben. Komplett aufgegeben haben. Die haben sich sehenden Auges, also ganz bewusst, für ihre Affäre von Gott abgewandt. Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen ihren Lebenslauf mit Gott nicht vollenden. Sehnsucht oder Gier nach Reichtum und Macht, Selbstverwirklichung. Aber es ist tragisch, weil Gott beschenkt so reichlich. Und manchmal sind die Menschen über Gebühr begabt und begnadigt, so wie Salomo, und wenden sich trotzdem ab und vollenden ihren Lebenslauf nicht. Manche Menschen schließen so lala ab. Das ist so die zweite Gruppe. Was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass sie nicht getan haben, was sie hätten tun können oder sollen. Sie führten nicht zu Ende, was Gott für sie vorgesehen hatte. Ein Beispiel dafür ist König Josaphat, von dem wir letzten Sonntag so Unglaubliches gehört haben. 2. Chronik 20, Verse 32 bis 34. Und er wandelte in dem Wege seines Vaters Asa und ließ nicht davon ab und tat, was dem Herrn wohlgefiel. So weit, so gut. Aber jetzt. Nur die Opferhöhen wurden nicht entfernt, denn das Volk hatte sein Herz noch nicht dem Gott seiner Väter zugewandt. Was aber mehr von Josaphat zu sagen ist, das Frühere und das Spätere, siehe, das steht geschrieben in der Geschichte Jehus, des Sohnes Hananis, die aufgenommen sind in das Buch der Könige Israels. Ich will noch 3 Verse weitergehen, Verse 35 bis 37. Danach verbündete sich Josaphat, der König von Juda, mit Ahasja, dem König von Israel, der gottlos war in seinem Tun. Er kam mit ihm überein, Schiffe zu bauen und nach Tarsis zu fahren. Und sie bauten die Schiffe in Esjon-Geber. Aber Eliezer, der Sohn Dodawas von Maresha, weissagte gegen Josaphat und sprach: Weil du dich mit Ahasja verbündet hast, zerbricht der Herr deine Werke. Und die Schiffe zerschellten und konnten nicht nach Tarsis fahren. Also wir haben gestern gehört, Josaphat hat einige Male mehr Gott auf unglaubliche Weise vertraut, hat große Siege, man kann gar nicht mal sagen errungen, sondern Gott hat sie ihm geschenkt, weil er ihn gesucht hat, weil er gebetet, gefastet hat, weil er ihm vertraut hat. Aber, ja, man sieht, das war nicht sein ganzes Leben. Josaphat hat auch schlechte, ja, gottlose Bündnisse geschmiedet, ist diese eingegangen. Und da gab es einige Unternehmungen, die Gott deshalb nicht gesegnet hat. Und ja, ich meine, man baut mit viel Aufwand große Schiffe auf. Also das Volk Juda war jetzt nicht gerade bekannt für seine Seefahrt. Das war also ein ganz besonders großer Aufwand. Und das war total für die Katz. Also die Schiffe sind gleich zerschellt, sind gleich kaputt gegangen. Gott hat die Schifffahrt, die Überfahrt nicht gesegnet. Und da stellt sich auch die Frage an uns, an dich und an mich. Hast du, hab ich auch Dinge schon ohne Gott gemacht? Ja, für dein oder für mein Ego gemacht? Und hast du im Nachhinein festgestellt, dass das nicht gesegnet war und es daher misslungen ist? Wenn du so zurückblickst, ist dir schon mal aufgefallen, dass du dies oder das gemacht hast? Also ich weiß auch von solchen Dingen. Und ich meinte, ich brauchte das. Ich meinte, ich müsste das machen. Und habe es durchgezogen. Und das war für mich. Aber ich hatte da Gott gar nicht in den Blick genommen. Oder vielleicht sogar bewusst aus dem Blick gelassen. Und Gott hat das nicht gesegnet. Ja, jetzt haben wir von zwei Menschen gehört, die schlecht abgeschlossen haben. Und von einem, der so lala abgeschlossen hat. Was krass, was heftig ist, diese drei genannten Leiter waren begabt und verfügten über beeindruckende Stärken. Wie kommt es denn, dass diese alle nicht stark abgeschlossen haben? Vielleicht erkennen wir es ja an den Leitern, die drittens stark abgeschlossen haben. Beispiele hierfür sind unter anderem Josua und Paulus. Wir beginnen mit Josua. 2. Mose 33, Vers 11. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er, Mose, ins Lager zurück. Sein Diener Josua aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Also das war nicht irgendein Zelt, es war die Stiftshütte, auch anders bekannt als das Zelt der Begegnung Gottes. Und Mose ging immer wieder in dieses Zelt, um sich dort Rat zu holen von Gott. Aber er ging auch mit seinem Knecht. Und ich finde das so klasse, dass Josua nicht einfach nur gewehrt bei Fuß die ganze Zeit bei Mose stand, sondern er hatte die Freiheit und er hat sie sich auch genommen, nachdem Mose in diesem Zelt war und wieder zum Volk gegangen ist. Da ist er im Zelt der Begegnung in der Gegenwart Gottes geblieben, hat sich mit Gott ausgetauscht, hat sich von Gott stärken lassen, hat diese Zeit voll ausgekostet, ging nicht raus, blieb in seiner Gegenwart, hat sich zurüsten lassen. Und das war ein wunderbares Fundament. Er wusste, wie sehr er abhängig von Gott ist, wie sehr er ihn stärkt. Und das hat dazu geführt, dass Josua dem Herrn vertraut hat und ihm alles anbefohlen hat. Er hat Gott gehorcht und das ihm anvertraute Volk Israel mit seinen fast 2 Millionen Menschen treu, ja wirklich sehr treu auf den Wegen des Herrn geführt. Nicht alleine, sondern mit Gottes Hilfe, mit seinem Beistand. Und das hat Josua nicht ein paar Jahre, sondern sein ganzes Leben lang bis zu seinem Tod gemacht. Und sein Gehorsam gegenüber dem Herrn, wirkt sich überaus segensreich auf das ganze Volk Israel aus. Und das können wir lesen in Richter 2, die Verse 7 bis 8. Und das Volk diente dem Herrn alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, die nach Josua noch länger lebten, die das ganze große Werk des Herrn gesehen hatten, das er für Israel getan hatte. Dann starb Josua, der Sohn des Nun, der Knecht des Herrn, mit 110 Jahren. Josua hat Gott wirklich vertraut. Da kommt uns besonders die Eroberung von Jericho in den Sinn. Unglaubliche Anweisungen, die Gott da dem Josua gibt, immer einmal pro Tag, um die große Stadt rumzuziehen mit Trompeten und ohne irgendwelche Angriffe und Attacken. Einfach nur mehr als 1, 2, 3 Tage. So eine ziemlich ganze Woche. Und dann am letzten Tag 7-mal um die Stadt Jericho. Also das machst du nur, wenn du Gott vertraust. Weil auf den Mauern können Bogenschützen stehen. Kann alles Mögliche passieren, wenn du so mit deinem ganzen Volk um so eine Stadt ziehst. Da legst du dein Schicksal in Gottes Hand. Und das, ja genau das, hat Josua gemacht. Und ja, er hat nicht immer alles nachvollziehen können, was Gott ihm gewiesen, was Gott ihm ja angewiesen hat zu tun. Aber er hat dank Pistis, dank Glauben, Vertrauen in den Herrn, treu und gehorsam sein können und somit seinen Lebenslauf vollenden können. Da hat ihm Gott geholfen und er hat das in Anspruch genommen. Ein anderes Beispiel für einen starken Zieleinlauf ist Paulus. In seinen letzten Tagen schreibt er im Gefängnis in Rom an seinen Mitarbeiter und Ziehsohn Timotheus Folgendes. 2. Timotheus 4, die Verse 5 bis 8. Du Timotheus, aber sei nüchtern im Allen. Ertrage Leid. Tu das Werk eines Evangelisten. Vollbringe deinen Dienst. Denn ich werde schon als Trankopfer besprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird. An jedem Tag, nicht allein, aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Der Apostel ermutigt Timotheus, trotz aller Schwierigkeiten, seinen Dienst weiterhin treu zu tun. Tu das Werk eines Evangelisten. Vollbringe deinen Dienst. Und dann schaut er rückblickend auf sein eigenes Leben. Den geistlichen Kampf, den die Jesus-Nachfolge mit sich gebracht hat. Die wir auch hier und da haben. Wir bleiben da auch nicht außen vor. Sind auch immer wieder herausgefordert in unserem Vertrauen zu Gott, in unserer Treue zu ihm, in unserem persönlichen Umfeld, das in der Familie ist, auf der Arbeit oder ja, selbst auf der Straße, im Straßenverkehr oder dergleichen. Und überhaupt jeden Tag ganz neu entschlossen, mit dem Herrn aufzustehen und sagen, den Tag lebe ich mit dir. Das kann ein Kampf sein, weil manchmal ist das gerade, und manchmal ist vielleicht untertrieben, recht häufig kann das der steinige Weg sein. Aber das Schöne ist, wir gehen nicht alleine, wir gehen ihn an der Hand Gottes. Und das hat eben Paulus auch gemacht. Und ich bin überzeugt, dass Paulus glücklich, erleichtert und dankbar ist, dass er nun tatsächlich ganz kurz vor seinem Zieleinlauf steht. Also ich habe ein Foto von euch, wo er noch im Gefängnis ist. Dazu kommen wir gleich. Ja. Also ein Verlies. Er hat viel Zeit. Im 2. Timotheusbrief beschreibt er auch, wer ihn alles verlassen hat. Nicht alle waren bereit, diesen steinigen Weg mit ihm mitzugehen, ihm beizustehen. Er nutzt diese Zeit, er schreibt Briefe, die uns heute noch zur segensreichen Ermutigung sind. Und du könntest dir denken, in so einer nassen, kalten Zelle, nach all den Diensten, nach all dem, was du durchgemacht hast, er wurde hier gar gesteinigt, hat mehrfach Schiffbruch erlitten, wurde oft vertrieben und verjagt, dass er jetzt ja vielleicht etwas deprimiert, wütend, zornig vielleicht gar auf Gott ist und sagt, ja Gott, wo hast du mich hier hingebracht? Durch was muss ich hier durch? Dass er das als Niederlage einordnet und versteht. Nicht so Paulus. Gott hat ihm seine Sicht auf die Dinge offenbart und die hat er auch verinnerlicht, die hat er angenommen. Und deshalb versteht er es ganz anders. Ja, obgleich er hier und da mal zwischendrin gestolpert ist, obgleich er anfänglich sogar ein Christenverfolger war und auf der falschen Seite stand, ihm sind auch Dinge passiert, die er nicht machen wollte und die er auch im Nachhinein bereut hat. Kennen wir das nicht auch? Aber dank Gottes großer Gnade ist er wieder aufgestanden und ist ihm im Vertrauen weiter nachgefolgt. Er hat seinen Glaubenslauf nicht irgendwo abgebrochen, sondern ist ihn bis hin zur Ziellinie gelaufen. Sodass er am Ende seines irdischen Lebens, kurz vor dem Märtyrertod, sagen kann, ich habe den Glauben bewahrt. Wie gerne würdest du und ich das vor unserem Tod mit Rückblick auf unser Leben sagen können? Ich habe den Glauben bewahrt. Keiner hat von sich aus da eine Garantie drauf, weil das aus eigener Kraft und Stärke nicht zu machen ist. Aber wie gerne, wie sehr würden wir das doch sagen können? Ist das nicht unser aller Sehnsucht, unser gemeinsames Ziel? Sich von Hindernissen wie moralischen Verfehlungen oder weltlichen Ablenkungen nicht aufhalten lassen. Stattdessen mit Jesu Hilfe seinen göttlichen Auftrag erfüllen und siegreich über die Ziellinie gehen. Jetzt gern das Foto mit der Ziellinie. Im Gefängnis hat der Apostel Paulus nicht all die Widrigkeiten der Zelle im Blick, sondern dieses Blick eines siegreichen Läufers, der gerade die Ziellinie überquert, der gerade dieses Band reißt, ja, der gerade Grund zum Jubeln hat, sich Grund hat zu freuen. Wow, also was ist das für eine geistliche Perspektive? Was hat er da tief verstanden? Die Umstände sprechen alle dagegen. Er wartet nur noch auf seinen Märtyrertod. Aber er weiß, was das Wichtigste war. Den Glauben zu behalten. Jesus nicht abzuschwören, trotz all der Herausforderungen, trotz all der Verfolgung. Und ich frage mich, haben wir auch diese Ziellinie vor Augen? Also nicht nur die Älteren von unseren Geschwistern, sondern wie Stefan schon passenderweise gesagt hat, auch wir Jüngere oder mittleren Alters, haben wir diese Ziellinie alle vor Augen. Du kannst deinen Lauf nicht gewinnen, wenn du die Ziellinie nicht wenigstens geistlich vor deinen Augen hast. Wenn du sie nicht wenigstens, ich bin auch schon Marathon gelaufen. Ich weiß, wenn Kilometer 37 oder irgendwas, du musst die Ziellinie vor Augen haben. Du musst sie dir vorstellen. Du musst dir den Einlauf ins Stadion vorstellen, sonst tut es zu sehr weh. Sonst bist du so geneigt, wir haben Neigung schon von König Salomo gehört, abzubrechen, Abkürzungen zu nehmen, aufzugeben. Du musst die Ziellinie vor Augen haben. Den Sieg, den Gott dir schenken will. Und auch die Belohnung, die er dir überaus gütig vermacht. Und hier schreibt Paulus im 2. Timotheusbrief von einem unvergänglichen Siegeskranz der Gerechtigkeit. Also nicht von einem Lorbeerkranz, der mal verwelkt, sondern von dem ewigen Leben, das Jesus selbst dir mal überreichen wird. Du wirst einmal für ewig in Jesu Himmelreich sein, in seiner Herrlichkeit. Was ist das für ein Sieg? Was wird das für eine Freude, für eine Feier sein? Alle Freude zusammen, die wir hier aufbringen können, wird nicht reichen, um das zu beschreiben, was wir da erleben werden. Aber es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen malen. Und dafür ist es auch unerlässlich, Jesus, Dank, Glauben, wie wir das auch im Schaubild gesehen haben, zu folgen und nicht irgendwo den Lauf abzubrechen. Aber den Glauben kann ich mir doch nicht selbst erarbeiten. Was mache ich denn da? Ja, das ist richtig. Das können wir nicht. Wir können Gott nur suchen. Aber Gott sagt auch durch seinen Sohn Jesus Christus, wer mich sucht, von dem lasse ich mich finden. Der rettende Glaube ist laut Epheser 2, Verse 8 bis 9, ein Geschenk Gottes. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch selbst. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Wie schön ist das, dass uns Gott dieses Glauben, dieses Vertrauen schenkt. Ja, das ist auch gut, dass er es ist und nicht unsere Kraft und Stärke. Und weil dann könnten wir an uns verzweifeln, dann würden wir auch an unsere Grenzen geraten. Aber er schenkt uns dieses Pistis, auch diese Treue und das Gehorsam. Das kommt nicht aus uns heraus, das kommt von Gott selbst. Ja, aber was ist, wenn ich merke, dass ich zu wenig von diesem Glauben, von diesem Vertrauen, dieser Treue habe? Ja, da sagt uns das Wort auch ganz klar was davon. Das finde ich so ermutigend, diesen Vers, der eigentlich einen Moment der Not uns aufzeigt. Und zwar, als ein Vater für seinen kranken Sohn Jesus um Heilung bittet. Da ruft und schreit er zu Jesus: Ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Oder manche übersetzen auch meinen Kleinglauben. Und geht es uns nicht auch ab und an so, dass wir merken, oh, wir haben so viele Zweifel hier und da und wir tragen uns mit Sorgen und das Vertrauen könnte größer sein? Dann können wir zu Jesus rufen. Ich bin überzeugt, dass Jesus so ein Gebet von Herzen gerne hört. Ich glaube, er hört eigentlich kein Gebet lieber als das, dass wir ihm noch mehr vertrauen. Schließlich ist er, laut Hebräer 12, Vers 2, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist Jesus selbst, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Deshalb lasst uns da auf ihn schauen. Durch ihn und sein Wort bekommen bzw. wachsen wir im Vertrauen. Deshalb ist es gut, ja geradezu eine Stärkung, dass wir unsere Ohren öffnen für sein Wort. Und hoffentlich auch unsere Herzen. Denn in Römer 10, Vers 7 heißt es dazu, also der Glaube kommt aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Nun, der Glaube kommt auch durch das Hören auf die Predigt. Schön, dass ihr hier sitzt. Ja, schön, dass ihr euren Glauben wässert. Dass ihr euren Glauben Nahrung gibt, dass ihr auf das Wort Gottes hört. Und da will ich gar nicht mehr lang drum rum. Ich will zum Abschluss kommen mit auch noch einem letzten, sehr ermutigenden Bibelvers. Glauben, habe ich schon zu Anfang gesagt, Pistis ist ganz zentral für unser Leben als Christen. Es ist ein Geschenk, es ist eine Gnade und es ist etwas, was Gott gerne mehrt. Und wir dürfen Gott dafür Raum geben, denn Glauben ist ein Mittel oder ist dieses Vertrauen aufgrund dessen Gott uns Errettung und Erlösung schenkt. Von dieser Welt, weil wir nicht auf uns und unsere Umstände und Schwierigkeiten schauen, sondern auf ihn, den Allmächtigen, auf den Versorger. Und weil wir durch Glauben und Vertrauen auch wissen, dass das hier nur das Leben hier auf Erden ist, aber dass es noch viel, viel mehr gibt. Ich möchte vorlesen, 1. Johannes 5, die Verse 4 bis 5. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Also, es werden uns Herausforderungen, Schwierigkeiten, Anfechtungen, wir haben das alles in meiner Predigtreihe gehört, das wird uns alles begegnen, das wird uns nicht erspart bleiben. Gott lässt das auch zu. Aber mit Pistis, mit Glauben, Vertrauen, Treue und Gehorsam, die uns Gott schenkt, wenn wir auf ihn schauen, wenn wir auf ihn blicken, wenn wir an seine Hand gehen, werden wir überwinden. Das ist hier, was wir hier in Johannes, im 1. Johannes 5 lesen, das ist eine Zusicherung, das ist ein Versprechen, weil das aus Gott geboren ist und das überwindet diese Welt. Alle Schwierigkeiten dieser Welt. Ja, das ist der Sieg. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wenn wir an den Allmächtigen glauben, wenn wir ihm vertrauen, dann werden wir siegreich sein. Lass uns das tun. Lass uns unseren Blick auf Jesus stets richten, trotz aller Schwierigkeiten. Und die sind da und die wollen wir nicht kleinreden. Aber Gott, der Allmächtige, er ist größer. Amen.